Wir wissen und wir haben das gerade gesungen, wir haben es gerade gehört, wir haben es gerade gebetet, dass Gott die Kraft hat, auch scheinbar unlösbare Umstände, unlösbare Probleme, schwierige Situationen zu verändern. Und manchmal, das wirst du auch kennen, stecken wir in Situationen fest, stecken wir in Lebenssituationen fest oder stecken wir auch in Situationen fest, wo sich ein konkretes Problem aufgetan hat. Und wir sehen keine Lösung, wir suchen das Wirken Gottes, aber wir wissen nicht so richtig, Herr, wie soll das werden? Und wir sagen zu ihm, Herr, ich bin hier, ich bin schwach, ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und wir wissen, dass der Herr mehr als willig und mehr als bereit ist, in solchen Situationen zu uns zu reden. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was meinte er damit? Er sagte, wenn ich in meiner eigenen Kraft, in meiner eigenen Weisheit nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiterkomme, dann kann Gott wirken und dann wird Gott wirken und dann wird er handeln. Wir sehen es an seinem Leben an vielen Stellen. Ich möchte euch heute aber das Beispiel eines Mannes aus dem Alten Testament geben, der einen ja denkbar schlechten Start ins Leben hatte. Also wir haben hier wirklich so ein plastisches Beispiel vor Augen von einem Menschen, der einen schlechten Start ins Leben hatte und dem etwas Schweres, Bleiernes in seinem Leben regelrecht anhing und ihn regelrecht verfolgte, wenn du so willst. Und der aber mit der wunderbaren Hilfe Gottes da herausgekommen ist. Und ich glaube, das ist ein Wort für viele von uns heute Morgen, auch für dich, wenn du heute Morgen zuschaust auf YouTube oder diese Predigt anhörst. Wenn du dich in solch einer Situation befindest, dann ist dieses Wort für dich, dann höre, was der Herr heute Morgen zu sagen hat. Dieser Mann, wir kennen, viele von uns kennen ihn wahrscheinlich, wird nur an dieser Stelle in der Bibel erwähnt. Und ich möchte euch ganz kurz diese beiden Verse, es sind nur zwei Verse, vorlesen. Aber diese beiden Verse, die haben es wirklich in sich. Wir werden das gleich sehen. 1. Chronik, die Verse 4, Vers 9 und 10. Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Diese Bitte hatte Gott erhört. Also dieser Mann Jabez, der wird nur an dieser Stelle hier in der Bibel erwähnt. In diesen beiden Versen. Und ich finde das schon erstaunlich, wenn so mitten in dem, was wir so finden, in dieser Geschichte, wenn da plötzlich solch eine Begebenheit erzählt wird. Und ich habe gedacht, ja, der Heilige Geist hielt es offensichtlich für angebracht, dass diese kurze Beschreibung seines Lebens und auch sein kurzes Gebet in der Bibel erwähnt wird. Und dieses Gebet des Jabez, das ist für uns neutestamentliche Gläubige nicht nur ein Anhaltspunkt, sondern das kann ein Vorbild für uns sein, gerade für solche Situationen, gerade für solche Herausforderungen. Wenn wir den Zusammenhang von seinem Leben anschauen, dann lesen wir in Vers 9 Folgendes. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. Also in diesem hebräischen Wort Jabez klingt das Wort Schmerz, das hebräische Wort für Schmerz an. Also das heißt, die Frau hat diesen Jabez geboren und eine Geburt ist, wie ich mir habe sagen lassen, immer mit Schmerzen verbunden. Und in diesem Falle muss es ganz besonders schlimm gewesen sein, weil sie auf die Idee kam, diesen Jungen auch noch so zu nennen. Ja, also das nicht nur zu erleiden und zu erleben, sondern den Jungen auch noch so zu nennen, Schmerz. Und ich habe gedacht, oh Mann, was für ein Name, was für eine Hypothek auf dem Leben dieses Mannes. Man, kannst du dir das vorstellen, so Jabez als Kind, ja, so Schmerz, ärgere deinen Bruder Kopfweh nicht immer, ne? Oder Jabez in der Schule, Schmerz, stör nicht schon wieder. Oder Jabez bei der Hochzeit, ja, so willst du Jabez die hier anwesende Paranoia zu deiner angetrauten Ehefrau nehmen? Dann antworte mit Ja und ich weiß, naja, gut, also, oder Schmerz beim Arzt so. Der nächste bitte, ja, Herr Schmerz, kommen Sie rein, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe Schmerzen, ach was. Ja, immer wenn ich so mache, Schmerz ist mir, ja, dann machen Sie nicht so. Also, das war eine Hypothek auf seinem Leben. Dieser Mann wurde immer daran erinnert, ich habe Schmerzen verursacht. Der trug diesen Namen wie ein Makel, der sein ganzes Leben festzulegen drohte. Und die Leute haben sich wahrscheinlich gefragt oder ihn gefragt, wieso heißt du denn so? Also das war immer mit seinem Wesen, mit seinem Leben verbunden. Und vielleicht ist es manchem von uns ganz ähnlich ergangen. Also wir geben ja in der heutigen Zeit unseren Kindern in der Regel nicht mehr solche direkten Namen, außer wenn sie sehr positiv besetzt sind. So im englischen Sprachraum haben wir so Namen wie Joy, Freude oder Hope, Hoffnung, Faith, die kommt nachher zum zweiten Gottesdienst. Und oder so deutsche Namen, so Gott hilf, fürchte Gott, gut, ist heute nicht mehr so ganz verbreitet. Oder Dorothea, Gottesgeschenk, solche Namen geben wir gerne. Aber niemand würde sein Kind heute Dussel, Transuse, Heulkrampf oder Nervensäge nennen. Das würden wir tunlichst vermeiden. Und trotzdem kann es aber sein, dass wir so in unserem Leben so eine Ansprache erlebt haben. Viele Male vielleicht. Du hast vielleicht immer wieder zu hören bekommen, du machst immer alles falsch, typisch, das bist du, du bist dumm, aus dir wird nie etwas, du bist so phlegmatisch, dir kann man im Gehen die Schuhe besohlen, oder du bist ein totaler Versager, genau wie dein Vater. Also das sind so Dinge, die können uns in unserem Leben festlegen. Also wie gesagt, nicht wenn die Eltern einmal sowas sagen, Junge, du hast ein Brett vor dem Kopf, dann wirst du nicht gleich zum Serienmörder, aber verstehst du, wenn sowas ständig und immer wieder wiederholt wird, in dein Leben reingearbeitet wird, dann sind Festlegungen, die auch negative Auswirkungen haben können, das wissen wir. Da entsteht ein negatives Selbstbild, dieser Gedanke, ich kann tatsächlich nichts. Das haben sie mir immer gesagt, stimmt, ich kann auch nichts. Und das ist wie so eine selbsterfüllende Prophetie. Minderwertigkeitsgefühle, Angst vor Neuem, Angst vor Aufgaben, eine Angst vor Verantwortung, eine generelle Lebensuntüchtigkeit. Es gibt das Ganze aber auch mit umgekehrten Vorzeichen, eine umgekehrte Haltung. Das ist dann mehr so die kämpferische Variante, so dass das Kind dann sagt oder der Jugendliche, der Erwachsene so, ich habe zwar immer zu hören bekommen, du kannst nichts, aber den werde ich es mal so richtig zeigen. Den werde ich das so richtig zeigen, was ich alles kann. Ich werde beweisen, dass ich fähig bin und mehr als fähig bin. Und dann entsteht so ein krankhafter Ehrgeiz in dem Leben solch eines Menschen. Dann gibt es einen extremen Fleiß, ein ungesundes Karrierestreben, das bis dahin geht, dass Leute sich bis in den Burnout hinein arbeiten und verausgaben. Wie gesagt, nicht jede Angst vor Herausforderungen, nicht jedes Karrierestreben und so weiter ist so auf solche seelischen Verletzungen im Kindheitsalter zurückzuführen. Aber es lohnt sich vielleicht doch, wenn du solche Dinge in deinem Leben erkennst, wenn du merkst, ich komme immer wieder an bestimmte Grenzen, ich komme immer wieder an bestimmte Denkmuster, an bestimmte Sätze, die sich so in meinem Denken auftun, die plötzlich so aufploppen und plötzlich da sind, ist es vielleicht manchmal nützlich, reinzuschauen, den Heiligen Geist zu fragen, ob eventuell doch irgendwo solch ein Hintergrund, solche Dinge vorliegen. Und wir wissen natürlich auch, dass auch uns als Christen das betreffen kann. Das Wort Gottes sagt ja, wenn jemand in Christus ist, wenn wir zu Christus gekommen sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das stimmt, das ist so, aber manchmal bleiben diese alten seelischen Prägungen noch ein Stück zurück. Dieses Neuwerden ist ein Prozess, in dem wir uns befinden, ein Prozess, durch den wir unser ganzes Leben lang hindurchgehen. Und manchmal schleifen wir dann noch so alte Vorstellungen, alte Prägungen, alte Hinderungen und so weiter mit uns herum, was uns aufhält, was uns manchmal sogar quält. Und der Herr möchte uns davon freimachen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn dich das betrifft, dann resigniere nicht, dann setz dich nicht hin und find dich nicht damit ab, sondern ich glaube, dass der Herr uns auffordert, diese Dinge geistlich zu knacken, diese Dinge zuerst geistlich anzugehen und mit seiner Hilfe etwas dagegen zu tun und Heilung und Befreiung und Freisetzung davon zu empfangen. Und ich habe das viele Male erlebt, dass das möglich ist, dass der Heilige Geist Dinge zeigt und sagt, hey, guck mal da rein, und dass er eine Freiheit gibt und dass er uns regelrecht loslässt. Setze dem geistlich etwas entgegen. Und ich will dir auch sagen, heute Morgen, ganz egal um was es geht, egal ob es um solche Festlegungen aus der Kindheit geht, so wie das Jabez vielleicht auch erlebt hat, oder ob es eine aktuelle, eine praktische Sache ist, ein aktuelles Problem, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine seelische Not, Vielleicht ein Mangel, eine Bedrückung, die du spürst. Vielleicht etwas, was dir morgen früh, wenn du auf deine Arbeit gehst, genau wieder vor Augen hast und wo du sagst, oh Herr, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Herr, hilf mir. Setze dem geistlich etwas entgegen. Lass das nicht einfach so in deinem Leben existieren. Überall dort, wo Menschen, wo Umstände, wo deine eigenen Erfahrungen oder deine eigenen Gedanken, meistens, Klammer auf, meistens sabotieren wir uns ja selber am stärksten, Klammer zu, wo deine eigenen Erfahrungen oder Gedanken oder auch der Teufel durch geistliche Angriffe dich festlegen und festnageln will, setze dem geistlich etwas entgegen. Nun wirst du sagen, Mann, das hört sich unheimlich anstrengend an wieder, ne? So. Setze dem was entgegen. Ja, ich tanze sowieso schon am Rande des Abgrunds, ja, und jetzt soll ich mich auch noch aufraffen und mit übermenschlicher Kraft hier irgendwas geistlich aufbauen, ein Bollwerk errichten und so weiter. Davon ist nicht die Rede. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Wir schauen uns gleich an, was Jabez getan hat. Aber ich will dir noch etwas sagen. Wir sind ja hier an der Küste. Wir haben ja hier an der Küste ein perfektes Beispiel vor Augen, wie das funktioniert. Wir haben hier an der Küste unsere Deiche. Und irgendwann sind die Leute mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wir wollen hier siedeln, wir wollen hier etwas aufbauen, wir müssen etwas tun, um die Flut, um das Meer aufzuhalten. Weißt du, die haben sich da nicht hingestellt und haben da irgendwas angelegt und Häuser hingebaut und ihr Viech auf die, da irgendwo hingetrieben und dann kam die nächste Sturmflut, alles weg. Das haben sie vielleicht einmal gemacht, aber die haben dann nicht gesagt, oh, schade, bauen wir alles wieder auf, ne, machen wir nochmal, bauen da wieder alles hin, stellen wieder die Tiere auf die Weide, nächste Sturmflut, wieder alles weg, oh, schade. Bauen sie wieder alles auf, ja, kommt die nächste Sturmflut, wieder alles weg, oh, schade. Nee, die haben irgendwann angefangen und haben gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter, also physisch bis hierher und nicht weiter, wir setzen dem etwas entgegen. Wir bauen einen Deich hier hin. Wir wollen nicht, dass das Meer kommt und uns unser Hab und Gut immer wieder raubt und immer wieder wegnimmt. Ganz im Gegenteil, wir werden sogar dem Meer noch Land abringen. Das heißt, wir fangen hier an und dann gehen wir darüber und wir erweitern unser Land, wir erweitern das, was wir zum Leben brauchen. Und so ist es auch mit uns. Und du kannst zum Deich gehen und es dir anschauen und nimmst dir als ein Beispiel für dein Leben. Wir stehen nicht am Ufer des Meeres und lassen uns von den Wellen und von der Flut, der Umstände, der schlechten Gedanken, der schlechten Gefühle, von Corona, von Bedrückung, von Krankheit, von Mangel überfluten und wegspülen. Diese Entscheidung musst du treffen. Du musst sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Setze dem etwas entgegen. Jabez hat das auch getan. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht so, Mann, ist das alles? Ja, wir sind ja immer so, dass wir denken, wie ich gerade geschildert habe, jetzt müssen wir das Riesenbauwerk errichten. Ja? Aber was hat Jabez getan? Der hat was ganz Einfaches gemacht. Jabez hat das offensichtlich erkannt. Und er ist nicht bei den negativen Aussagen über seinem Leben stehen geblieben. Er hätte ja sagen können, ja, meine Mutter hat mich mit Schmerzen geboren, ich bin schuld dran, dass meine Mutter gelitten hat und so weiter und so fort. Nein, hier steht, er selbst aber hatte zum Gott Israels gebetet. Der erkannte das und hat es im Gebet vor Gott gebracht und hat gesagt, Gott, hier ist der Schlamassel, hier ist der ganze Kram, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich bringe es dir. Er aber hatte zu Gott gebetet. Und er setzte diesen Festlegungen, dem, was seine Mutter ihm mit dem Namen mitgegeben hat, dem setzte er ein göttliches Aber entgegen. Aber Moment mal. Und das ist das Erste, das Wichtigste, was du auch tun kannst und tun sollst, wenn du solchen Situationen gegenüberstehst, wenn du in deinem Leben an bestimmte Grenzen kommst, dass du sagst, Moment mal, wieso eigentlich? Wieso eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Was sagt eigentlich das Wort Gottes darüber? Wie denkt Gott denn über meine Situation? Sprich ein Aber, sprich so ein göttliches Aber gegen diese Umstände. Sprich ein Aber gegen die Dinge, die wie eine Welle gegen dein Leben anbranden wollen. Sprich ein Aber gegen die Festlegung, die andere Menschen auf dich gelegt haben oder auch legen wollen. Sprich ein Aber gegen deine eigenen Gedanken und Begrenzungen. Immer wenn das aufploppt, immer wenn das hochkommt, sag, Herr, Moment mal. Aber was sagt Gott dazu? Sprich ein Aber gegen die Umstände. Und das ist in erster Linie keine, kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Das ist im selben Augenblick, wo das in deinem Leben hochkommt, die Entscheidung zu sagen, Moment mal, aber Gott hat gesagt, Moment mal. Es ist eine Entscheidung zu beten und das Wort Gottes als Wahrheit über dir auszusprechen. Und das ist nicht kompliziert. Das ist nicht kompliziert, ihr Lieben. Da musst du nicht ein Riesengebäude errichten und mit eigener Kraft und übermenschlicher Anstrengung vorangehen. Er betete. Und was betete er? Lass uns das noch kurz anschauen. Ganz einfaches Gebet. Herr, segne mich. Segne mich. Jabez wusste, dass nur der Segen Gottes ihm helfen konnte. Und er wusste auch, dass der Segen Gottes absolut zuverlässig ist und sicher ist. Und du darfst in deinem Leben, wenn du sowas feststellst, einfach um den Segen Gottes beten. Und weißt du, der Segen Gottes, das ist sicherlich nochmal eine Predigt oder vielleicht sogar eine Predigtserie für sich selber, was dieser Segen Gottes eigentlich ist. Und wir gehen manchmal so lax damit um, weißt du, so, es geht hier nicht um so ein kleines, niedliches, süßliches, religiöses Wörtchen, so der Herr segne dich, ja, so ich bin klein, mein Herz mach rein, ich will auch immer artig sein oder so, ne, sondern der Segen Gottes ist etwas Dramatisches, etwas Gewaltiges, etwas, was der Herr in unser Leben hineinlegen möchte, womit er uns beständig beschenken möchte. Der Segen Gottes in unserem Leben hat großartige Auswirkungen. Ich will dir noch eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen. Die Zeit läuft leider ein bisschen, aber das will ich dir noch irgendwie mitgeben. Einige von euch kennen die Geschichte, wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und dann sind sie durch das Rote Meer gewandert und sie sind durch die Wüste gewandert. Und auf ihrer Wüstenwanderung haben sie so einzelne Völker und Stämme im Krieg besiegt. Und dann kamen sie in ein bestimmtes Gebiet und in diesem Gebiet lebten die Moabiter. Und der König, der damalige König der Moabiter, der Balak, der sah, was geschehen war und der bekam Panik. Der sah das Volk heranziehen, der sah, was mit den Feinden geschah und der sagte sich, oh Junge, da brat mir noch einer einen Storch und die Beine recht knusprig, jetzt kommen die zu uns und dann ist der Ofen aus. Wir müssen irgendetwas dagegen unternehmen. Also kam auf die glorreiche Idee und hat sich gedacht, da gibt es ja noch diesen Mann Bileam, das ist einer Wahrsager, Prophet, Zauberer, was weiß ich, was der ist, ist auch egal. Da ist einer, wen der segnet, der ist gesegnet und wenn der jemand verflucht, dann ist er verflucht. Habe ich neulich erlebt, ne, da hat er einen Mann verflucht und eine halbe Stunde später klingelte die Schwiegermutter an der Tür. Also das funktioniert, ne, so oder was auch immer. Also rief der diesen Mann und sagte so, verfluch mal bitte das Volk Israel für mich, vielleicht habe ich dann eine Chance, gegen die zu kämpfen und zu gewinnen. Und Bileam will zuerst nicht und Gott sagt auch zu ihm, geh nicht und so weiter. Und um die Geschichte kurz zu machen, schließlich geht er mit und er sagt so, jetzt bauen wir hier noch 7 Altäre und dann betet er, opfert Tiere und so weiter. Und dann stellt er sich hin und schaut das Volk an und segnet das Volk Israel. Und Balak sagt so, Moment mal, was soll das? Du solltest sie doch verfluchen, jetzt hast du sie gesegnet. Und er sagt, tut mir leid, ich kann nicht anders. Der Herr hat mir gesagt, ich soll sie segnen und ich kann nicht anders. Und das Ganze passiert 4-mal. 4-mal sagt er ihm, verfluche sie für mich und 4-mal segnet Bileam das Volk Israel. Und an einer Stelle regt sich Balak auf und sagt, was fällt dir überhaupt ein? Du kriegst auch gar kein Geld dafür und so weiter. Und da sagt Bileam, siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden, verstehst du? Und der Segen Gottes in deinem Leben, der kann nicht abgewendet werden. Wenn du sagst, Herr, komm und segne mich, dann kommt etwas von Gott in dein Leben, was nicht abgewendet, nicht abgewürgt werden kann, was nicht weggenommen oder verkleinert werden kann. Warum? Weil Gott für dich ist, weil er auf deiner Seite ist, weil er mit dir ist, weil er dich erlöst hat, weil wir in Christus alles bekommen haben. Epheser 1, Vers 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und im Korintherbrief lesen wir, dass in Christus ein Ja und Amen auf jede Verheißung Gottes gesprochen worden ist. Das heißt, wir dürfen diesen Segen Gottes für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen davon ausgehen, dass wenn wir diese Segnungen nehmen, dass sie auch wirken und funktionieren und dass der Herr will, dass wir gesegnet sind. Und Jabez wusste das und er sagte, ich brauche diesen Segen, ich brauche das, was von Gott kommt. Herr, segne mich mit allem, was drin ist, mit allem, was ich brauche. Du weißt, was ich brauche. Das ist kein niedliches, nettes Gebet, oh, Herr, segne mich, sondern Herr, komm mit deiner ganzen Kraft auf mich, komm mit deiner Power auf mich. Und wir dürfen erwarten, dass sich dieser Segen in unserem Leben manifestiert. Suche den Segen und begehre den Segen. Dann betet er weiter: Herr, und erweitere mein Gebiet. Erweitere mein Gebiet. Damit meint er mit Sicherheit erstmal so seinen Landbesitz. Das war ja damals so die Altersversorgung. Aber wir dürfen das auch auf uns, auf unser geistliches Leben beziehen. Der Herr möchte unser Lebensgebiet erweitern. Wir dürfen beten: Herr, die Mauern, die da vor mir stehen, Herr, erweitere das. Wie beim Deichbau, wir bleiben nicht hier, wir setzen noch eine Linie davor und ringen dem Meer Land ab. Herr, wir wollen eine Erweiterung unseres Lebensgebiets erleben. Er möchte auch dein Gebiet erweitern. Neue Beziehungen, neue Verantwortlichkeiten, neue geistliche Einsichten, neuen Segen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Ich spüre das sehr deutlich, dass der Herr uns immer wieder zuruft als Gemeinde: Erweitert euer Gebiet, lasst zu, dass ich euer Gebiet erweitere, dass ich euch zeige, wo die nächste Deichlinie zu ziehen ist. Lasst uns das doch vom Herrn erwarten. Er möchte das. Er ist kein Gott des Status quo. Und deswegen verharren wir auch nicht hier und sagen: Naja, Hauptsache es läuft alles und never touch a running system oder so. Gott möchte dein Lebensgebiet erweitern, unser Lebensgebiet. Er betet weiter: Steh mir bei. Er betet um den Beistand Gottes. Er sagt: Herr, sei du an meiner Seite. Ich kann alleine nicht stehen. Ich brauche jemanden, an dem ich mich festhalte. Und das bist du. Ich halte mich nicht an Menschen fest. Ich halte mich nicht an guten Umständen oder günstigen Begebenheiten fest. Ich halte mich an dir fest. Herr, steh mir bei. Sei du meine Stütze. Sei du meine Hilfe. Ich kann es alleine nicht. Und der Herr steht uns bei. Woher wird unsere Hilfe kommen? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und gleichzeitig demütigte er sich damit unter die Hand Gottes und sagte: Herr, ich brauche dich. Sonst werde ich weggeweht. Sonst werde ich weggepustet vom nächsten Sturm. Halte du mich fest. Steh mir bei. Halte Unglück von mir fern. Er betet um den Schutz Gottes. Wir können um geistlichen Schutz beten. Wir können sagen: Herr, halte diese Angriffe, das, was der Feind auch gegen uns schleudern will, halte das fern von uns. Danke, wir stehen unter deinem Schutz. Und schließlich als Höhepunkt dieses Gebets, und das sehe ich wirklich so als Höhepunkt dessen, was er hier betet, er sagt: Und halte Schmerz von mir fern. Ihr erinnert euch, der Name Jabez hat diesen Anklang von Schmerz. Und was betet er hier? Er bittet Gott nicht nur darum, dass er keine physischen Schmerzen mehr haben soll, sondern er bittet Gott vielmehr darum, seinen Namen, seine alte Festlegung, das, was ihn gebremst, was ihn aufgehalten hat, das, was sein Leben bisher ausmachte, umzukehren. Halte diese alte Prägung, halte diese Begrenzung von mir fern. Erweitere mein Gebiet und setze dem einen Stopp. Jabez brachte in seinem Gebet zum Ausdruck: Mein Name ist Schmerz, ich bin so genannt worden, aber halte du diese alte Festlegung, diesen alten Fluch, der mein Leben festgelegt hat, von mir fern. Dreh ihn um, gib mir einen neuen Namen. Und wir wissen das aus anderen Beispielen, wie Gott das getan hat, dass er Abraham zu Abraham gemacht hat, zum Vater vieler Völker, und dass mit dieser Umbenennung Jakob zu Israel, dass mit dieser Umbenennung eine regelrechte Veränderung dieser Menschen stattfand. Und das ist etwas, was Gott geistlich in unser Leben hineinlegt. Er trennte sich von den alten Festlegungen. Er setzte dem ein göttliches Aber entgegen. Er sagte: Bis hierher und nicht weiter. Und Gott, ich brauche dich, ich brauche deinen Segen. Setze auch du diesen Dingen ein göttliches Aber entgegen. Und sprich das über deinem Leben aus, was Gott über dich denkt, was Gott über dich sagt. Die Bibel ist ja voll von lebensbejahenden, kraftvollen Aussagen, die für uns gelten, und die dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und da müssen wir keine großartigen Gebete beten, sondern wir können sagen: Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet und halte Schmerz von mir fern. Und dann heißt das so ganz lapidar am Schluss: Und diese Bitte hatte Gott erhört. Ist das nicht toll? Da steht nichts weiter. Gott hat einfach gehört und hat gesagt: Ja, mache ich. Ja, die Verheißung ist da, ich werde das tun. Und wie viel mehr betrifft uns das, die wir Erlöste sind, die wir versöhnt sind mit Gott durch Christus, die wir Vergebung unserer Sünden empfangen haben, die wir ein neues Leben empfangen haben. In Christus ist ein Ja und ein Amen auf jede Verheißung Gottes für unser Leben. Ein Teil davon erleben wir schon hier auf der Erde, den Rest, das Ganze, die ganze Fülle dann, wenn wir bei ihm sind, aber wir dürfen erwarten, dass wir schon hier auf dieser Erde mit seinem Leben angezogen und bekleidet werden und angetan werden. Amen.